Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Hallo, ich wünsche allen ein fröhliches Weihnachtsfest. Für alle, die mich ein bisschen später hören, diese Sendung wird publiziert am 24.12.2019 und zur Weihnachtszeit habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Ich habe A Christmas Carol, also ein Weihnachtslied von Charles Dickens, vertont und bevor wir das mit dem ganzen Hype hier starten, möchte ich ein wenig etwas erzählen über Charles Dickens, ein bisschen über seine Grundhaltung und woher er kommt und wie dieses Werk dann am Ende einzuordnen. Also fangen wir an. Charles John Huffin Dickens wurde 1812 in England geboren und starb 1870 auf seinem Landsitz in Greatsall Place in Higham bei Rochester, England. Er war der Zweitgeborene einer größeren Familie, er hatte 7 Geschwister und es zeichnete sich ab, dass dieses gesamte Familienverhältnis ziemlich schwierig war. Der Vater lebte über seine Verhältnisse und das führte dazu, dass er 1824 ins Schuldgefängnis kam. Und weil es damals so üblich war, musste die Frau und die anderen Kinder ebenfalls mit ins Schuldgefängnis. Charles war also der einzige, der älteste männliche Nachkommen. Er war damals halt erst 12 Jahre alt und musste nun für das Wohl der Familie sorgen, obwohl der restliche Teil im Gefängnis halt war. Das führte dazu, dass er 1824 halt ziemlich in Kinderarbeit gekommen ist. Später soll Charles Dickens geschrieben haben, das Wohl der Engländer ist mehr bei den Fernen als bei ihren Kindern. Diese Aussage zeigt, wie sehr ihn das Ganze halt geprägt hat. In späteren Werken wird das noch deutlicher, also in Oliver Twist geht es halt um einen Straßenjungen und auch in A Christmas Carol geht es halt viel um soziale Belange. Ein kurzes Setup, 1830 war wie gesagt Kinderarbeit noch erlaubt, aber auch gesellschaftliche Vorstellungen waren noch anders. England hatte viel damit zu tun, dass sie in einer Form des demografischen Übergangs war. Das bedeutet, dass durch die technische Revolution, also der Industrialisierung, das Lebensstandard und die Sterberate gesenkt worden ist, was dazu führte, dass die Bevölkerung schlagartig explodierte. Dieser Bevölkerungsanstieg sorgte auch ebenfalls stark dafür, dass Arbeiter oder Arbeitskraft halt auch nichts wert war. Ja, wir hatten auf der einen Seite die paar Industriezweige, die wir zu der Zeit halt hatten und auf der anderen Seite ein immer größer werdendes Heer von Arbeitskräften, die auch sehr billig entlohnt wurden. Soziale Sicherungssysteme gab es damals noch nicht. Das hat auch was mit einer Geistesvorstellung des Calvinismus zu tun, aber da werde ich in der Nachbesprechung noch mehr drauf. Hier reicht es erstmal zu wissen, dass sich Charles Dickens eben für die Belange der Arbeiter und vor allen Dingen der Armen, sozial Schwachen halt einsetzt, ganz geprägt aus seiner Erfahrung, die er als Kind in der Kinderarbeit halt gemacht hat. Nachdem sein Vater 1824 auch wieder aus dem Gefängnis entlassen worden ist, konnte Charles 2 Jahre lang die Schule besuchen. Diese Zeit ist wichtig für Charles, denn dort lernt er in dem Maße halt schreiben, dass er später 1827 Schreiber für einen Rechtsanwalt werden konnte und während dieser Zeit konnte er Menschentypen sehr studieren, also er hatte mit den unterschiedlichsten Leuten zu tun, die natürlich später auch in seinen literarischen Werken halt einfließen. 2 weitere Jahre später, also 1829, wurde er zum Parlamentsstenografen, heute würde man sagen parlamentarischer Berichterstatter, und hatte damit ein ziemlich gutes Einkommen. Ja. Aber auch persönlich lief es für Charles Dickens nicht immer ganz leicht. Also die gesellschaftliche Spaltung war ganz stark zu spüren. 1830 lernte Dickens Maria Bendel kennen. Charles Dickens machte ihr einen Antrag und die Eltern missbilligten das aber, also die Eltern von Marie Bendel, und kappten diese Verbindung, indem sie ihre Tochter halt auf eine Pariser Mädchenschule schickten, um den Kontakt mit Dickens zu unterbinden. Auch diese Erfahrung ist natürlich keine schöne Erfahrung, wenn man sich gesellschaftlich spaltet. Ja, auf der einen Seite hat man Personen, die sich für etwas Besseres halten und halt einen anderen abwerten. Ja, der Kontakt wurde jedenfalls unterbunden und 1836 heiratete Charles Dickens Catherine Hogarth. Die lebte von 1815 bis 1879 und das Ehepaar hatte 10 Kinder zusammen. 1858 trennte sich Charles Dickens von seiner Frau. Eine formale Scheidung war in der viktorianischen Zeit für eine Person seiner Stellung undenkbar. Nach der Trennung von Catherine zog diese mit ihrem Sohn Charles Kerford Dickens in ein Haus in Gloucester Place in Brighton. Charles Dickens zog mit den übrigen Kindern zurück nach Tavistock House, wo sich seine Schwägerin Georgia Hogarth um die Dienerschaft und den Haushalt kümmerte. Sie blieb bei Dickens bis zu dessen Tod. Zur Schauspielerin Ellen Ternan unterhielt Dickens von 1858 bis zu seinem Tod eine 12-jährige Beziehung. Darüber hinaus sollte noch gesagt haben, dass 1838 erschien halt Charles Dickens erster Roman, Oliver Twist. Ja, das ist die Geschichte eines obdachlosen Jungen, der in die Fänge einer Diebesbande gerät. So will ich das einfach mal so stehen lassen. Auf Oliver Twist kommen wir gleich nochmal zu sprechen, beziehungsweise auf einen Charakter, der darin vorkommt. Ansonsten wurde Dickens Herausgeber der liberalen Tageszeitung Daily News, die es heute auch noch gibt, wie auch der Zeitschrift Household Words. Auch gehört er dem renommierten, vor allem Künstlern offenstehenden Garrick Club an. 1843 veröffentlichte Charles Dickens A Christmas Carol in Prosa, deutscher Titel meist eine Weihnachtsgeschichte bzw. ein Weihnachtslied. Ansonsten ist bei Charles Dickens auch noch zu erwähnen ein Eisenbahnunfall von Staplehurst in Kent am 9. Juni 1965. Dieser Eisenbahnunfall hat Charles Dickens nochmal in seinen letzten Jahren geprägt, so dass er in The Signal Man die gesamten Geschehnisse dort nochmal verarbeitet hat. Er nimmt auch genau Bezug in der Geschichte halt auf den Unfall, der passiert ist. Charles Dickens ist bekannt dafür, dass er Sachen, die er selbst erlebt hat, Personen, die er gesehen hat, in seinen Geschichten und seinen literarischen Werken einfließen lassen. Umso bedauerlicher ist der Kritikpunkt, den ich jetzt aufmachen möchte, nämlich der Vorwurf des Antisemitismus in Oliver Twist. Ganz exakt muss man sagen, in der Figur des Fägen, also des diebischen Hehlers in Oliver Twist, der als Jude betitelt wird. Ja, und schon in der korrigierten Fassung von Dickens kommt das Wort Jude 257 Mal vor und es hat ganz eindeutig antisemitische Züge. Dazu muss man sagen, dass die Verteidigungsstrategie von Charles Dickens ähnlich der heutigen ist und deswegen ist sie vielleicht besonders interessant, sich die nochmal anzugucken. Also ich würde von meinem Muten, dass Charles Dickens eine Art Shitstorm bekommen hat, nachdem er Oliver Twist geschrieben hat. Und als Verteidigung hat er sich auf einen Standpunkt zurückgezogen, den man ebenfalls als Defensivstrategie besprechen kann. Also er sagt damals öffentlich, ich spreche stets nur gut über sie, also gemeint sind die Juden, ob zu Hause oder in der Öffentlichkeit. Aber leider ist es auch wahr, dass diese Art Verbrechen fast ausschließlich Juden sind. Ja, von Diebereien, Hehlereien zu sehen. Also sprechen wir mal über Charles Dickens Verteidigungsstrategie. Also im ersten macht er etwas Positives. Er spreche nur gut über Juden und deswegen wäre er kein Antisemit, das wir ja damit sagen. Das ist ähnlich wie die Bezeichnung heute, wenn man Rassismusvorwürfe sich anguckt. Ja, ich bin ja kein Rassist, ich habe ja schwarze Freunde oder People of Color, die meine Freunde sind. Diese Argumentation ist falsch. Ja, nur weil man schwarze Freunde hat oder People of Color als Freunde hat, bedeutet das nicht automatisch, dass man nicht rassistisch sein kann, beziehungsweise antisemitisch, wie in diesem Vorwurf. Die Sache ist genau dieselbe Strategie. Man sagt, man hat Freunde, also man behandelt diese gut, ja, sonst wären sie ja nicht eine Freundin und deswegen im Umkehrschluss soll man kein Rassist sein. Wenn dieses Argument stimmen würde, dann wäre genauso die Argumentation legitim, ich bin mit einer Frau zusammen und deswegen kann ich nicht sexistisch sein. Ja, und beim Sexismusvorwurf ist es ganz klar, natürlich kann ein Mann, der mit einer Beziehung zu einer Frau hat, trotzdem sexistisch sein. Und genau deswegen ist diese Argumentation, ich bin mit Schwarzen oder Juden oder People of Color befreundet und kann deswegen nicht rassistisch bzw. antisemitisch sein, eine Farce. Ja, weil der Umstand, dass man diese Leute als Freunde hat, begünstigt vielleicht damit, sich kritisch auseinanderzusetzen, aber bedeutet nicht, dass man nicht so sozialisiert worden sein kann. Und wenn man den Text von Oliver Twist im Original sieht, dann sieht man dort ganz eindeutig antisemitische Tendenzen, die im Übrigen auch so stark waren, dass sie selbst von Charles Dickens selber rausgenommen worden sind. Nämlich nach der Erstveröffentlichung muss dort ein riesiger Auflauf bei ihm gewesen sein. Er hatte auf einmal dann nämlich plötzlich Kontakt zur jüdischen Bevölkerung in London. Und in sehr späteren Versionen hat er das quasi auf 257 Textstellen schon reduziert. Ja, das ist schon die überarbeitete Version. Warum nur auf 257 Textstellen? Das hat damit zu tun, dass der damalige Druck schon zur Hälfte fertig war und er quasi nur noch bei der zweiten Hälfte einlenken konnte, um das Ganze halt umzuschreiben. Ja, dort wird dann nicht mehr von Jude gesprochen in der zweiten Fassung, sondern von unserem gemeinsamen Freund. Für mich macht das den Eindruck, als wenn Charles Dickens hier wirklich anfängt umzudenken und sein Bild dort kritisch zu hinterfragen. Der zweite Punkt ist die Darstellung, als wären alle Juden irgendwie Hehler oder Geldverleiher. Das ist ja so ein Standardstereotyp, der damals vermittelt worden ist, auch dank der Kirche. Das ist nicht legitim. Selbst wenn Charles Dickens auf einen jüdischen Hehler gestoßen sein sollte in der Zeit, wo er ja Kind war und er arbeiten musste, kann man nicht von einer Person auf eine gesamte Personengruppe schließen. Das ist ein Fehler, den wir heute auch noch machen. Ja, wir reden von arabischen Großclans, die es ja gibt, und pauschalisieren damit gleich, dass alle Araber bzw. alle Muslime in einem kriminellen Milieu sind. Diesen Zusammenhang darf man einfach nicht machen. Es sind Einzelfälle, die betrachtet werden müssen. Eine Pauschalbetrachtung führt immer zu Ungerechtigkeit. Das muss halt verstanden werden. Deswegen kann man, selbst wenn es mehrere Personen sind, nicht auf gesamte Personengruppen halt schließen. Ich erinnere dort an diese Westernesternacht von Köln, wo Schwarze anscheinend Frauen bedrängt haben und die deutsche Öffentlichkeit den Schluss gezogen hat, alle Nordafrikaner wären ungefähr sowas wie Vergewaltiger. Diese Pauschalurteile darf ein Einzelner vielleicht machen, aber sie sind auf keinen Fall gerecht. Und für einen Staat darf er das erst recht nicht machen, weil hier gilt die Einzelfallbetrachtung. Und ich möchte noch an Artikel 3 erinnern. Und dort ganz besonders der Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Artikel 3 gehört zu den Abwehrrechten des Einzelnen gegen den Staat. Ja, und das aus dem Umkehrschluss ergibt sich, dass dieser Staat nicht in der Weise halt diskriminieren darf. Um die Wogen am Ende noch ein bisschen zu glätten, die Stereotypisierung von Menschen ist schon eine sehr lange Tradition. Es gibt eine Völkertafel aus dem 18. Jahrhundert, wo sämtliche Bevölkerung oder sämtliche Völker dargestellt werden und stereotypisiert werden. Um am Ende noch mal ein bisschen Fägen zu entlassen und den Vorwurf, dass ja nur Juden Diebesgesellenheit seien, möchte ich anmerken, dass im Jahr 1839, also in dem Jahr, wo auch die letzten Teile von Oliver Twist veröffentlicht worden ist, es zu einem Krieg kam, nämlich dem Opiumkrieg, wo Großbritannien Teile Hongkongs besetzt hat oder beziehungsweise Hongkong besetzt hat. Wie kam es dazu? Indien war halt der Hauptproduzent zu dieser Zeit von Opium, also einer starken, harten Droge. Und man suchte einen Absatzmarkt und hat diesen Absatzmarkt in China gefunden, in den Thai-Kolonien, die man dort hatte. Ja, als China dann das mitbekommen ist, dass ihre Bevölkerung überschwemmt worden ist im Grunde von Opium und das halt nicht mehr wollte, haben sie der britischen Regierung oder beziehungsweise Großbritannien gesagt, dass sie das nicht möchten. Jedoch hat Großbritannien darauf gar keinen Wert bezogen und hat einfach seelenruhig weitergemacht. Großbritannien war zu dieser Zeit der größte Drogenexporteur der Welt. Die Uneinsichtigkeit Großbritanniens führte dazu, dass China aktiv werden musste und hat Großbritannien den Krieg erklärt. Großbritannien war aber wesentlich aufgerüsteter und konnte diesen Krieg ziemlich leicht gewinnen und nahm daraufhin Hongkong in Besitz. Das Ganze wiederholte sich im zweiten Opiumkrieg. Auch dort verlor China. Aber es zeigt halt ganz klar, auf der einen Seite werden Juden einfach als Hehler, Diebe dargestellt und die koloniale Ausbeutung auf der anderen Seite wird nicht in diesem Maße halt zusammengefasst, obwohl dort natürlich auch Leute sich bereichern auf Kosten von anderen. Dieses Beispiel soll zeigen, wie man die Handlungen einer Personengruppe verurteilt, aber die der eigenen Personengruppe, der man sich Zugehörigkeit fühlt, eben nicht verurteilt wird. Zum Abschluss möchte ich mich noch kurz A Christmas Carol widmen. A Christmas Carol in Prosa being a ghost story of Christmas, wörtliche Übersetzung ein Weihnachtslied in Prosa oder eine Geistergeschichte zum Christfest, deutsch meist eine Weihnachtsgeschichte, ist eine der bekanntesten Erzählungen von Charles Dickens. Sie wurde am 19. Dezember 1843 mit den Illustrationen von John Leech erstmals veröffentlicht. Die Erzählung handelt vom Geldverleiher Ebenezer Scrooge, einem alten, grantigen Geizhals, der in einer einzigen Nacht zunächst Besuch von seinem verstorbenen Teilhaber Jacob Marley und dann von drei weiteren Geistern erhält, die ihm schließlich dazu verhelfen, sein Leben zu ändern. Das Buch enthält stark sozialkritische Töne, mit denen Dickens die Missstände im England des 19. Jahrhunderts anprangern wollte. Auf den Inhalt gehe ich jetzt gar nicht so ein, weil das werden wir ja im Anschluss hören. Es sei gesagt, dass A Christmas Carol einer der meist verfilmten Versionen ist von Charles Dickens, nämlich ganze 29 Mal, wobei die erste Verfilmung, die die Wikipedia halt aufzeigt, von 1901 ist und die letzte von 2019. Im Jahr 2018 kam der Film raus, Der Mann, der Weihnachten erfand, ja, von Charles Dickens, wo die gesamte Entstehungsgeschichte von A Christmas Carol auch näher durchleuchtet wird und das ein empfehlenswerter Film für diese Geschichte. Ansonsten möchte ich noch anmerken, dass A Christmas Carol ebenfalls einen Einfluss in den Musikbereich halt hatte von Amy Mann, Jacob Marleys Chain heißt der Song, also zu Deutsch übersetzt Jacob Marleys Ketten von Amy Mann. Bis zu dem Punkt war es das erstmal von meiner Seite her aus. Für alle, die sich mit dem Inhalt noch ein bisschen mehr auseinandersetzen wollen, beziehungsweise mit den Fakten, die ich verwendet habe, die findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und noch ein schönes Weihnachtsfest. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast@gmail.com.